ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir reden in diesem Podcast über die aktuelle Lage und wichtige Entwicklungen in Sachen Ukraine-Krieg. Und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Heute gehen wir ein bisschen näher auf die aktuelle Lage ein. Das kam ja in der letzten Folge ein bisschen kurz. Und natürlich sind auch abseits der Ukraine wieder viele Dinge passiert, die mit dem Krieg dort mittel- oder unmittelbar zu tun haben. Denken wir nur an die Debatte um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Die ist wieder einmal hochgekocht. Da hat ja nicht nur der Bundeskanzler Olaf Scholz sein Nein bekräftigt, sondern auch viele andere haben sich zu dem Thema wieder geäußert. CDU-Chef Merz zum Beispiel oder auch die Vorsitzende der AfD, Weidel, in einem Interview im ZDF. Da sprach sie davon, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen werden könnte, weil in der Debatte verschwiegen werde, dass der Taurus nur mit Hilfe deutscher Soldaten bedient werden könne. Stimmt das nun oder ist das Panikmache? Ich weiß, Herr Bühler, wir haben das schon so oft besprochen. Vielleicht wird auch mancher stöhnen und sagen, ach Mann, das ist doch nun alles längst geklärt. Aber naja, nicht jeder hat die Podcasts damals gehört. Muss man ganz unvoreingenommen zu sagen. Und dann wollen wir noch mal ein bisschen intensiver auf die politische Bühne und ein bisschen dahinter schauen, was sich da in Fragen der Ukraine tut. Es ist ja irgendwie schon auffällig, dass es derzeit relativ viele Treffen, Besuche gibt, viel Reisediplomatie, das Dreiertreffen von Macron, Trump, Zelensky in Paris oder der Besuch Macrons, ich glaube heute in Warschau ist es angedacht und wir beantworten immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern, die uns an die Adresse, die kann ich an dieser Stelle mal sagen, general@mdraktuell.de geschrieben haben. Kurz die Aufzeichnungszeit. Wir haben Donnerstag, 12. Dezember 2024. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr und hören können Sie diesen Podcast dann wie immer auf jeden Fall in der App der ARD Audiothek. Schauen wir auf die aktuelle Lage, Herr Bühler. Vielleicht zunächst mal ein Blick auf zwei russische Angriffe, mal exemplarisch auch für viele andere. Es hat zum Beispiel schwere Attacken der russischen Armee auf Saporischschja gegeben. Die Frontlinie verläuft ja nur gut 30 Kilometer südöstlich davon. Die russische Armee hat da wohl unter anderem Gleitbomben eingesetzt.
Ja, bei diesem Angriff sind 10 Menschen mittlerweile ums Leben gekommen. Der Angriff war vor 2 Tagen, also am 10.12. 22 sind verletzt worden. Es sind mehrere Wohnhäuser in der Stadt und eine Klinik auch getroffen worden. Gleitbomben, ja. Saporischschja war immer schon in den letzten Monaten von Angriffen mit Gleitbomben betroffen. Aber in diesem Fall waren es wohl ballistische Raketen vom Typ Iskander. Also sehr präzise Raketen und die auch punktgenau treffen können. Und deshalb ist ausgeschlossen, dass das irgendwie ein Versehen war, sondern das ist ganz bewusst so gemacht worden. Angriffe auf Krankenhäuser und Wohnsiedlungen sind nichts grundsätzlich Neues. Das hat es im Laufe des Krieges immer wieder gegeben, dass sie gezielt getroffen worden sind. Mir ist auch eine Zahl jetzt nicht ganz geläufig, aber es waren mehrere hundert Sanitätseinrichtungen, Krankenhäuser, die von Angriffen betroffen waren. Der Punkt dahinter ist, dass man Fluchtbewegungen auslösen will. Wir kennen das von Kharkiv, als Kharkiv sehr stark betroffen worden ist vor einigen Monaten bereits. Und das ist jetzt wohl auch in Saporischschja die Absicht, dass man Binnenflüchtlinge produzieren will, dadurch in der Ukraine und dadurch auch die Lage der Bevölkerung immer schwieriger wird.
Und dann, ich hatte gesagt, exemplarisch mal 2 russische Angriffe. Ich nehme mal noch den auf die Industriestadt Kryvyi. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass diese Stadt getroffen wurde, so 120, 130 Kilometer westlich von Saporischschja. Auch dort gab es Tote und Verletzte.
Ja, genau. Und dieser Angriff, den sehe ich so ähnlich wie den, den ich gerade geschildert habe, da auf Saporischschja. Aber die Besonderheit in den letzten Tagen, in der letzten Woche, liegt darin, dass die nächtlichen Drohnenangriffe der Russen in den letzten Tagen deutlich nachgelassen haben. Es gab sogar 2 Nächte, in denen gar keine Drohnen eingesetzt worden sind. Das heißt aber nicht Entwarnung aus meiner Sicht, sondern ganz im Gegenteil. Die Ukrainer rechnen in den nächsten Tagen wieder mit großen ukraineweiten Angriffen mit Drohnen und Marschflugkörpern und Raketen. Der letzte dieser Großangriffe war ja Ende November, also etwa vor 14 Tagen. Die Amerikaner haben auch in diesem Zusammenhang gewarnt vor einem erneuten Einsatz dieser Oreshnik-Rakete, also dieses Prototypen einer weiterentwickelten Rakete. Das heißt, das ist ja eine Rakete, eine Mittelstreckenrakete, die 5500 Kilometer fliegen kann, die mit sechs Sprengköpfen sechs unterschiedliche Ziele bekämpfen kann. Aber es ist auch ein Mittel, um Drohungen auszustoßen, denn diese Rakete kann auch nuklear bewaffnet werden.
Schauen wir auf das Geschehen am Boden, gehen dafür mal ein ganzes Stück jetzt von Kryvyi Rih in den Osten nach Kurakowe. Dort sollen die Russen ja weiter vorgerückt sein. Was bedeuten denn diese Geländeabschnitte in diesem Abschnitt? Auch weiter nördlich sollen ja die Russen weitere Ortschaften eingenommen haben. Ist denn Russland nun deutlich auf dem Vormarsch oder sind das in Ihren Augen auch immer noch, ich interpretiere Sie mal, unwesentliche Gewinne? Ich ahne, dass ich sie falsch interpretiert habe.
Also unwesentlich habe ich das nicht bezeichnet. Ganz im Gegenteil, für die dortige Bevölkerung ist es natürlich dramatisch, wenn ein Dorf nach dem anderen in die Hände der Russen fällt, häufig gleichzeitig dem Erdboden gleichgemacht wird. Ich habe die Geländegewinne als örtlich und taktisch beschrieben, um dem Eindruck zu widersprechen, dass nun die gesamte Abwehrschlacht der Ukraine insgesamt verloren geht. Das ist aus diesen Geländegewinnen nicht ableitbar. Ich erinnere nochmal an die Entfernung von Avdiivka bis zur Frontlinie nach Westen. Das sind etwa 40 Kilometer. Und Avdiivka ist erobert worden zur Zeit der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar diesen Jahres. Also über diese Größenordnungen sprechen wir. Auch wenn man das Territorium ansieht, das Russland im November erobert hat, dann ist es etwas weniger als die Fläche Berlins. Das sind 840 Quadratkilometer. Und dabei hat es im November, nur im November alleine auf Seiten der Russen, 45.000 tote und verwundete Soldaten gegeben. Aber zurück zu Kurakowe. Dort wird es tatsächlich immer enger für die Ukraine. Die Nordseite und die Ostseite des Stausees war ja bereits in der letzten Woche fest in der Hand der Russen. Und jetzt umgehen die Russen den See auch auf der schmalen Westseite. Sie versuchen also insgesamt die Front im Raum Kurakowe, auch im Süden dieses Stausees, nun zu begradigen, indem sie eben den Raum südlich des Stausees und nördlich von Wolyda unter ihre Kontrolle bringen. Die Ukrainer werden diesen Raum aufgeben müssen in vielleicht wenigen Tagen, vielleicht in wenigen Wochen, um nicht komplett eingeschlossen zu werden dort in diesem Raum.
Ein paar Kilometer nördlich von Kurakowe ist ja auch schon Pokrovsk, auch ein Brennpunkt, über den wir häufig gesprochen haben. Wie sieht es denn dort aus?
Naja, schon vor Wochen standen die Russen ja circa 7 Kilometer vor Pokrovsk. Dann haben sie ihre Taktik geändert und haben die Stadt nicht weiter frontal angegriffen, sondern sind zunächst südlich von Pokrovsk an der Stadt vorbei, Richtung Westen vorgestoßen. Dieser Vorstoß war erfolgreich und liegt etwa 6 Kilometer südlich der Stadt. Es kann jetzt erwartet werden, dass sie auch eindrehen jetzt nach Norden und die Stadt nun aus Süden angreifen.
Dann vielleicht mal einen Überblick noch zu den anderen wichtigen Frontabschnitten in Richtung Norden, bevor wir dann dort zum russischen Gebiet Kursk nochmal kommen.
Ja, in den anderen Brennpunkten, also Chassiv-Yar, Toretsk, ist die Lage unverändert. Und das gilt auch für die Front bis hoch in den Raum Kupjansk im Norden. Dort bei Kupjansk konnten die Russen ihren Vorstoß bis zum Oskil-Fluss südlich der Stadt Kupjansk verbreitern. Nördlich der Stadt, in dem Abschnitt bis zur russischen Grenze, versuchen die Russen wieder den Oskil zu überwinden, nachdem in der letzten Woche ein Versuch gescheitert war und ein Brückenkopf durch die Ukrainer zerstört worden ist. Also insgesamt zeichnet sich hier die gleiche Taktik wie im Raum Pokrovsk ab. nachdem es den Russen über anderthalb Jahre nicht gelungen war, Kupjansk von Osten her zu erobern, versuchen sie es jetzt nun südlich und nördlich der Stadt, versuchen dort Raum zu gewinnen, um möglicherweise dann die Stadt Kupjansk einzuschließen oder von Norden und von Süden anzugreifen. Im Raum nordöstlich von Kharkiv, der nächste Abschnitt, ist die Lage weiter so, dass die Russen diesen Abschnitt so niedrig priorisiert haben, dass sie kaum gepanzerte Fahrzeuge haben, sondern nur zu Fuß angreifen. Zudem fehlen die Russen die Kräfte, die für den Raum Kursk abgezogen werden mussten. Also hier finden zwar Kämpfe statt, aber es gibt dort keine Raumgewinne. Es gibt Ortskämpfe in der Stadt Bovchansk, aber keine Raumgewinne nach Süden.
Okay, dann jetzt noch zwei Sätze zum Thema Kursk. Dort halten die Ukrainer ja weiterhin ein paar hundert Quadratkilometer russisches Territorium besetzt. Was hat sich da geändert möglicherweise?
Sie halten weiterhin ca. 50% des Geländes, das sie nach ihrem schnellen Vorstoß am 6. August beginnend genommen haben. Hier sehen die russischen Kräfte anders aus als die in dem gerade besprochenen Raum nordöstlich von Kharkiv. Also russische Luftlandetruppen, tschetschenische Spezialkräfte, also auf dem Papier Eliteverbände mit gepanzerten Kampffahrzeugen, die man auch sieht. Und natürlich auch die Nordkoreaner, wobei es weiter keine belastbaren Angaben gibt, ob sie bereits dort eingesetzt worden sind. Es gibt aber Anzeichen, dass sie in russische Luftlandetruppenteile eingegliedert worden sind, also nicht insgesamt als nordkoreanische Division eingesetzt werden, sondern quasi unter Kontrolle von russischen Truppenteilen.
Dann schauen wir vielleicht noch auf die ukrainischen Einsätze im russisch oder russisch besetzten Hinterland. Sprich, da geht es ja meist um Angriffe mit Drohnen bzw. Raketen. Von russischen Angriffen hatten wir ja vorhin schon gesprochen.
Ja, es gab also von den Ukrainern weiter Operationen in der Tiefe bzw. im Hinterland, so wie Sie es gesagt haben. Angriffe auf die russische Luftverteidigung auf der Krim, gefolgt von einem größeren Drohnenangriff aus der Luft und von See aus, also mit Seedrohnen, auf den Raum Kertsch, also den Raum der Kertschbrücke. Angriffe auf Ölbohrinseln im Schwarzen Meer, Angriffe mutmaßlich mit amerikanischen Attackams-Raketen auf einen Flugzeugreparaturbetrieb bei Taganrod. Das liegt da in der Gegend von Rostov am Don. Drohnenangriffe auf den Flugplatz in der Region Saratow von der Wolga, 500 Kilometer von der Ukraine entfernt. Angriffe auf ein Öllager in der Region Bryansk. Angriffe auch auf ein großes Munitionslager in der Region Donetsk. Das Munitionslager liegt etwa 40 Kilometer östlich von Avdiivka. Das heißt also ca. 80 Kilometer hinter der Pokrovsk-Front und versorgt den russischen Schwerpunkt des Angriffs. Allem Anschein nach war der Angriff erfolgreich. Das zeigen die Bilder, die im Internet verfügbar sind dazu, von den großen Explosionen. Also solche Erfolge eigentlich wünscht man den Ukrainern häufiger. Sie sind aber insgesamt, auch wenn das jetzt eine längere Liste war über die letzte Woche, sind aber letztlich zu wenig, was darauf schließen lässt, dass sie nicht die entsprechende Anzahl an weitreichenden Waffen haben, zu wenig, um dann auch operative Konsequenzen zu sehen an der Front.
Und summa summarum, jetzt die zusammenfassende Einschätzung mal am Ende der aktuellen Lage, wie ist diese Woche, also seit unserer letzten Folge, insgesamt einzuschätzen?
Naja, unverändert schwierige Lage da im Süden, in der Region Donetsk, im Raum Pokrovsk und Kurakowe. Hier wird es im Raum Kurakowe wohl zu einer Frontbegradigung durch die Russen kommen in nächster Zeit. Aber insgesamt, wenn man die Gesamtfront anschaut, insgesamt hält die Front. Das heißt, die Ukrainer können erfolgreich verteidigen im Moment noch. Ihre Angriffe in der Tiefe sind zunehmend. Ich habe die Liste ja gerade genannt, aber eben auf niedrigem Niveau, sodass operative Auswirkungen noch nicht erkennbar sind.
Dann will ich mal noch eine Hörerfrage einfügen, die vielleicht an dieser Stelle auch ganz gut passt. Geschrieben hat uns Alexander Mansholt. Ihm geht es um die von Deutschland mitentwickelte KI-Drohne, von der bekommt Kiew etwa 4000 Stück. Was können die, was bedeutet das für den Kriegsverlauf? Ich zitiere mal Herrn Mansholt. Wie schätzen Sie, General Bühler, die taktische Verwendung auf dem Gefechtsfeld durch die neue deutsche KI-Drohne ein? Die Drohne soll ja sehr störresistent sein und über eine große Reichweite, ca. 100 Kilometer, mit einer Geschwindigkeit von ca. 220 Kilometern pro Stunde verfügen. Werden mit der Drohne die Versorgungswege der Russen jetzt mehr denn je zum Ziel werden? Wie würden Sie als Befehlshaber die Drohne einsetzen? Zitat Ende.
Also insgesamt wird das ganz sicher eine Verstärkung der ukrainischen Verteidigung. Muss allerdings unterscheiden. Es gibt zwei Typen von Drohnen, die dort von der Firma Helsing hergestellt werden und geliefert werden. Zunächst sollen etwa 4000 Drohnen des Vorgängers dieser von Ihnen genannten Drohnen geliefert werden. Das sind auch Kamikaze-Drohnen, beziehungsweise sind bereits mit Teilen im Einsatz. Aber ab Januar, und jetzt kommen wir zu dem, was Sie ansprechen, sollen ca. 1000 pro Monat eines neuen Typs produziert werden. Das sind verhältnismäßig kleine Drohnen, also Quadrocopter, 12 Kilogramm schwer. Sie können bis zu 5 Kilogramm Sprengstoff tragen. Sie haben, und das ist das Besondere, einen digitalen Atlas mit. Also sie haben die Flugstrecke einprogrammiert auf einem digitalen Atlas, so nenne ich das. Und sie können mit ihren Sensoren dann auch feststellen, wo sie sind, auch ohne Satellitenverbindung navigieren und sind deshalb sehr störresistent. Sie können in Schwärmen eingesetzt werden, sodass auch die Abwehr mit Schusswaffen kaum möglich ist, weil zu viele auf einmal kommen. Wie würde ich sie einsetzen? Also ich bin weit davon entfernt, irgendwelche Ratschläge zu geben, aber sie liegen da mit ihrer Vermutung schon richtig. Bei einer Entfernung von 100 Kilometern hinter die Front ist es sehr wahrscheinlich, dass die Ukrainer sie so einsetzen werden, dass eben logistische Einrichtungen getroffen werden können, dass Truppenansammlungen getroffen werden, Bereitstellungsräume getroffen werden. Also all das, was man eigentlich als Grundlage für den Einsatz an der Front von den Russen braucht.
Okay, dann Punkt an dieser Stelle zur aktuellen Lage. Mehr Reichweite als die KI-Drohnen, über die wir gerade gesprochen haben, auch mehr Zerstörungskraft haben oder hätten ja Taurus-Marschflugkörper. Darüber wird in Deutschland nun wieder mal ein bisschen lauter debattiert. Da ist unter anderem die AfD-Chefin Alice Weidel dabei, die sich sehr selbstsicher am Sonntag im ZDF bei Berlin direkt geäußert hat. Gesagt hat sie unter anderem, dass der Taurus nur mit Hilfe deutscher Soldaten eingesetzt werden könne und das würden die Befürworter von Taurus-Lieferungen an die Ukraine verschweigen. Wir hören mal rein, was Frau Weidel genau gesagt hat.
Taurus erreicht Moskau, das wäre die rote Linie für Putin. Und Taurus kann nicht bedient werden von irgendwelchen Ukrainern. Taurus wird bedient von deutschen Soldaten. Das heißt, deutsche Soldaten müssten zur Ertüchtigung von Taurus in die Ukraine geschickt werden. Und das ist die rote Linie. Und lassen Sie mich noch eins sagen. Das ist unseriöse Außenpolitik von Seiten der CDU, die die Kriegsgefahr für Deutschland absolut drastisch erhöhen würde und für ganz Europa.
Das also die AfD-Vorsitzende Alice Weidel. Da sind jetzt gleich mehrere Aspekte. Herr Bühler, lassen Sie uns mal auf den ersten eingehen, die Bedienung des Taurus, ausschließlich durch deutsche Soldaten. Der Taurus ist ja eine Waffe, die wesentlich in Deutschland entwickelt und hauptsächlich von der Bundeswehr gekauft wurde. Die Betonung liegt aber auf hauptsächlich, denn auch Spanien, Südkorea besitzen den Taurus. Also in der Logik von Frau Weidel müssten dann ja auch deutsche Soldaten, weiß nicht, nach Südkorea, wenn die dort den Taurus einsetzen wollen. Und schwupps, dann wären wir auch in Asien Kriegspartei, denn wenn die Südkoreaner diese Waffe in einem Krieg einsetzen würden wollen, oder ist meine Logik hier ein bisschen schief?
Nein, sie ist nicht schief, sie ist etwas plakativ, denke ich, aber im Kern richtig. Natürlich können die Spanier und die Südkoreaner diese Waffen, ihre Waffen selbst programmieren. Umgekehrt betrachte ich jetzt, wenn man auf die Aussage von Frau Weidel schaut, ist diese Aussage falsch und sie ist unseriös. Das Wort hat sie selbst genannt, deshalb wiederhole ich das jetzt hier nochmal. Wenn der Taurus geliefert würde, dann ganz sicher ohne deutsche Soldaten, die in der Ukraine stationiert sein müssen.
Wir hatten dazu eine Frage in unseren E-Mails. Jörn Illing, der wollte wissen, ich zitiere ich mal, welche Rolle spielen aber deutsche Bundeswehrsoldaten bei der Weitergabe von Taurus an die Ukraine? Da der Ukraine-Krieg ein Wahlkampfthema ist, möchte ich nochmal eine klare parteiunabhängige Einschätzung hören. Zitat Ende. Haben Sie die, Herr Bühler? Also haben Sie sicher?
Sicher habe ich das. Das habe ich, sage ich nicht zum ersten Mal. Die Taurus-Marschflugkörper können ohne deutsche Soldaten in der Ukraine eingesetzt werden. Die Ukrainer müssen natürlich ausgebildet werden. Das findet in Deutschland statt. Das ist wie bei jedem anderen Waffensystem auch. Aber dann werden sie von den Ukrainern eingesetzt auf Ziele, die sie in eigener Zuständigkeit, in eigener Verantwortung aussuchen. Und das werden Ziele sein, die von operativer Bedeutung sind, die hinter der Frontlinie liegen, die zum Teil im grenznahen Gebiet in Russland liegen und von denen eine unmittelbare Bedrohung für die Bevölkerung und für die ukrainische Armee ausgehen.
Wie läuft denn das prinzipiell bei Waffensystemen und im Speziellen bei Taurus? Also die werden hergestellt und dann muss ja irgendwer der Armee, die sie bestellt hat, beibringen, wie die Waffe funktioniert. Macht das dann immer die Herstellerfirma?
Ja, anfangs, dann aber mit zunehmender Kompetenz, die aufgebaut wird im militärischen Bereich, im Zusammenwirken mit Ausbildungseinrichtungen in der Truppe selbst.
Und das könnte auch im Falle der Ukraine so sein? Also, oder wie würde sich das im Falle der Ukraine gestalten? Also würde man die Herstellerfirma damit involvieren? Und wenn ja, wie könnte Russland das auffassen? Also wenn der deutsche Hersteller die Ausbildung mit übernimmt?
Na, das würde genauso laufen wie die Ausbildung an ukrainischen Soldaten am Patriot Luftverteidigungssystem. Also Hersteller und im Zusammenwirken mit deutschen Flugabwehrspezialisten der Luftwaffe. Das wird gemeinsam gemacht in Deutschland. Und es besteht für mich kein Zweifel, dass die ukrainischen Soldaten auch den Einsatz von Taurus lernen können, genauso wie es die Südkoreaner gelernt haben, die Spanier gelernt haben und auch deutsche Soldaten es gelernt haben.
Man könnte ja noch eine Art Vergleich oder Parallele aufmachen. Die Bundeswehr hat ja bereits viele ukrainische Soldaten ausgebildet. Da wurden die Soldaten innerhalb von fast 6 Wochen auf ihren Einsatz vorbereitet. Eine Kriegsbeteiligung ist das aber für Frau Weidel offenbar nicht. Also was wäre denn der Unterschied oder was ist der Unterschied zwischen einer Ausbildung von Soldaten und einer Ausbildung an einer Waffe wie dem Taurus und natürlich dessen Lieferung?
Na, das ist natürlich kein grundsätzlicher Unterschied. Es ist sicher zeitaufwendiger, als eine Panzerbesatzung auszubilden. Also Schätzungen liegen da beim Taurus bei 3 bis 4 Monaten. Und selbst dann wird man wahrscheinlich die Kompetenz von deutschen Luftwaffensoldaten nicht erreichen, die seit Jahren mit diesem Waffensystem umgehen und mit ihm vertraut sind. Aber das ist auch bei einer Leopard-2-Besatzung nicht anders. Eine Leopard-2-Besatzung, die über Jahre hinweg mit diesem Waffensystem vertraut ist, die können das natürlich besser als eine ukrainische Panzerbesatzung, die 6 Wochen, 8 Wochen auf diesem Leopard ausgebildet worden sind. Und es gibt einen weiteren Unterschied, wenn ich es an dieser Stelle noch sagen darf. Mhm. Der Taurus muss ja von einem Kampfflugzeug eingesetzt werden, wie auch die französischen und britischen Flugkörper Storm Shadow und Scalp von ukrainischen Kampfflugzeugen eingesetzt werden. Diese Flugkörper müssen mechanisch am Flugzeug angebracht werden können und dann auch in die Software des Flugzeuges integrierbar sein. Auch für diese Arbeiten ist Zeit nötig. Das kann man natürlich parallel machen zur Ausbildungszeit. Aber es ist Zeit notwendig, auch wenn es vielleicht nicht ganz so lange dauert wie bei den Storm Shadows und bei den Scalp, weil jetzt eben Erfahrungswerte auch vorliegen, die für den Taurus genutzt werden können.
Ja. Also wir haben geklärt, dass eben keine deutschen Soldaten in der Ukraine notwendig sind, überhaupt keine deutschen Soldaten notwendig sind, um den Taurus zu bedienen. Frage ist jetzt, was meinen Sie, warum halten sich denn solche Meinungen so lange in der Diskussion? Warum werden die immer wieder aufgekocht, hochgeholt, wo man doch eigentlich wissen müsste, dass das, was man sagt, nicht richtig ist?
Ja, sie hat ja auch gesagt, so aus meinem Gedächtnis heraus, dass sie sich eingelesen habe in die Materie, aber sie hat uns nicht verraten, wo sie das gelesen hat. Es ist natürlich eine komplexe Materie und es nehmen an dieser öffentlichen Diskussion ja viele teil, nur nicht die, die wirklich etwas davon verstehen. Also da meine ich jetzt wirkliche Tagus-Experten, die über Jahre hinweg mit dem Tagus vertraut sind. Ich nehme mal zum Beispiel auch das Thema Reichweite. Frau Weigel hat ja wieder Moskau als Ziel genannt. Moskau liegt ca. 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Der Taurus hat eine öffentlich bekannte Reichweite von 500 Kilometer, deshalb kann man das jetzt hier auch nennen, unter günstigen Umständen vielleicht etwas mehr. Aber von dieser Reichweite müssen Sie den Schutzabstand abrechnen, den das Flugzeug, das einen Marschflugkörper einsetzt, zu den russischen Flugabwehrraketen halten muss, um nicht selbst abgeschossen zu werden, bevor es den Taurus einsetzen kann. Storm Shadow und Scalp beispielsweise werden aus Lufträumen in der westlichen oder in der Zentralukraine eingesetzt. Und das sind 150 bis 200 Kilometer, die sie dort dann von der eigentlichen Reichweite schon mal abziehen müssen. Und zweitens fliegt dieser Marschflugkörper nach dem Absetzen keinen geraden Kurs, sondern so, dass er selbst nicht abgeschossen werden kann. Also er nutzt beispielsweise Geländehindernisse zur Deckung aus, Berge, oder er umfliegt bekannte Flugabwehrbasen der Russen auf seinem Weg zum Ziel. Auch dadurch reduziert sich seine effektive Reichweite. Beides wird im Übrigen in vielen Grafiken auch deutscher Medien falsch dargestellt, die immer wieder die Entfernung von der Grenze und dann 500 Kilometer als Grundlage für ihre Reichweitendarstellung nehmen.
Und Marschflugkörper fliegen ja in der Regel relativ tief, das ist ja nicht mit Raketen zu vergleichen und müssen ja auch Hindernissen, die da sind, ausweichen. Ne?
Ausweichen,
genau. Und deswegen auch ein solcher Schlingelkurs, wie auch immer. Da haben durchaus vielleicht ein paar Angehörige der Bundeswehr auch ihren Anteil daran, dass diese Debatte immer noch nicht beendet ist. Allen voran Herr Gerhardt, der Chef der Luftwaffe. Stichwort abgehörtes Gespräch, das im März von den Russen veröffentlicht wurde, oder? Was meinen Sie?
Also da haben wir ja im März, April ausführlich darüber gesprochen. Ich glaube, dieses Fass müssen wir nicht nochmal aufmachen. Zweck des Gesprächs war ja, ein Gespräch mit dem Minister vorzubereiten, wo dann dargestellt wird, dass genau das nicht passiert, dass man deutsche Soldaten in der Ukraine einsetzt. Also da drehen sie jetzt das genau um. Und nach meiner Kenntnis oder nach meiner Erinnerung war das nicht so, dass sie gesprochen haben, dass man das einsetzen muss, sondern dass man das verhindert, dass sie eingesetzt werden müssen.
Ja, aber man kann in diesem Beispiel deutlich sehen, wie solche Dinge in der Öffentlichkeit vom Gegner, vom Feind, von wem auch immer genutzt werden, was dann, ich sag mal, Propagandakrieg, also Krieg an der Informationsfront bewirken kann.
Ja, also nicht das Beispiel jetzt des abgehörten Gesprächs, also nicht der Inspekteur der Luftwaffe. Ja,
doch schon, wenn man es anders interpretiert als Sie und dann das in der Debatte immer und immer wieder hervorkehrt.
Ja gut, wenn man es anders interpretiert, aber ich kann Ihnen sagen, es ist, ich kenne keinen General der Bundeswehr, der Soldaten in der Ukraine einsetzen will, weil das oberste politische Ziel ja ist, dass sie auch richtig ist, keine Kriegspartei zu werden, aus guten Gründen. Also das Beispiel beziehe ich dann eher, was den Propagandakrieg angeht, auf das Interview mit Frau Weigel. Da kann man sehen, dass wenn falsche Behauptungen aufgestellt werden, dass es durchaus auch eine Wirkung hat. Und das zur besten Sendezeit, unmittelbar nach den ZDF-Nachrichten. Also da muss ich schon sagen, da muss man wirklich den Faktencheck machen. Und der Faktencheck sagt, dass das nicht richtig ist, was dort behauptet wird.
Ja, deswegen reden wir auch drüber. Aber dennoch hat natürlich Frau Weidel die Freiheit, alles, was sie da möchte, im Fernsehen zu sagen. Ich würde mir gerne noch auf ein weiteres Zitat von ihr eingehen aus diesem ZDF-Interview. Sie hatte in der Sendung den Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz kritisiert, der sich bei einem Besuch in Kiew in dieser Woche für Taurus-Lieferungen ausgesprochen hatte. Weidel hatte gemeint, dass Merz damit die Eskalationsspirale weiter drehe. Und Frau Weidel kommt zu dem Schluss, dass dadurch Deutschland direkt zur Kriegspartei werden würde. Und das, so wörtlich, die erste Rakete aus Russland nicht nach Kiew fliegt, sondern nach Berlin. Jetzt wieder mein Text. Wahrscheinlich wird die Rakete dann genau dorthin fliegen, wo Sie wohnen, Herr Bühler. Sie haben den Taurus zwar nicht abgefeuert, aber immer und immer wieder dafür plädiert, ihn einzusetzen, oder?
Also, Moskau eskaliert diesen Krieg von Tag 1 des Angriffs. Die Ukraine wehrt sich und reagiert auf diese Eskalation und wird von uns im Westen in ihrem Selbstverteidigungsrecht unterstützt. Soweit zunächst mal zum Thema Eskalation. So eine Unterstellung, die Frau Weidel da macht, ist nicht seriös. Herr Merz hat nie gesagt, dass er deutsche Soldaten in der Ukraine einsetzen möchte. Das ist ja das Rational von Frau Weidel, das sie benutzt, um diese Unterstellung zu machen. Es ist auch nicht seriös, die Kreml-Drohungen, die es ja seit Kriegsbeginn gibt, insbesondere von Putins Stellvertreter im Nationalen Sicherheitsrat der Russischen Föderation, also ich meine Medvedev, und andere Scharfmacher im russischen Fernsehen zu übernehmen und dadurch die Angst auch unserer Bevölkerung zu schüren. Das ist nicht seriös.
Und wo wir Friedrich Merz schon angesprochen haben, Merz war ja in dieser Woche in Kiew, hat den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky besucht und dabei hat er versprochen, Taurus-Marschflugkörper zu liefern, sollte er Bundeskanzler nach der Neuwahl im Februar werden. Merz hat, ich glaube, der Bild-Zeitung gesagt, die Ukraine müsse in die Lage versetzt werden, ihr Recht auf Selbstverteidigung wahrzunehmen, ohne Einschränkung. Und er hat in diesem Zusammenhang auch gemeint, die Taurus-Lieferung würde er aber nur in Absprache mit den USA genehmigen. Für mich klingt das so ein bisschen ambivalent. Also zunächst mal sowas wie eine Zusage, dann aber doch wieder vielleicht eine Absage, wenn die Amerikaner sagen, ach Friedrich, nee, lass mal.
Also er sagt ja da dasselbe, was unser Kanzler von Beginn an auch gesagt hat. Immer im Schulterschluss mit den Vereinigten Staaten, so interpretiere ich jetzt die Aussage mit meinen Worten. Und das ist ja auch richtig so. Und wenn er sagt, ohne Einschränkung, dann meint er damit Auflagen wie das Verbot des grenzüberschreitenden Einsatzes der militärischen Ziele, die die Ukraine tagtäglich bedrohen.
Und ich würde in der Taurus-Debatte kurz mal noch auf den Bundeskanzler schauen wollen. Herr Bühler, der steht ja eigentlich genau für das Gegenteil von Merz. Scholz hat immer wieder betont, er werde den Taurus nicht in die Ukraine liefern. Seine Begründung, die Reichweite und die Kontrolle der Zielsteuerung. Aber sei es drum, hat mir ja drüber geredet. Hat sich das Thema Taurus nicht eh für die nächsten Monate schlicht erledigt? Also Scholz hatte die Vertrauensfrage beantragt. Ich glaube, am Montag wird abgestimmt. Wenn der die Vertrauensfrage verliert, und davon geht ja eigentlich jeder aus, dann ist er ganz offiziell am Bundeskanzler auf Abruf. Der wird doch dann mitnichten irgendeine andere Entscheidung in Sachen Taurus treffen können, selbst wenn es ihm jetzt plötzlich einfiele, es vielleicht doch tun zu wollen. Und bis der neue Kanzler oder die Kanzlerin im Amt ist, dann dauert es doch auch nochmal sicher. Frage nochmal, die Taurus-Debatte ist doch eigentlich für die nächsten Monate tot, oder?
Also ganz sicher, wie auch immer die Vertrauensfrage da ausgeht, ganz sicher wird er auch noch viele Entscheidungen treffen müssen, bis zu den Wahlen und über die Wahlen hinaus. Er bleibt ja amtierender Bundeskanzler, aber das nur am Rande. Aber ich habe schon mal gesagt, die Taurus-Frage ist, was den gegenwärtigen Kanzler angeht, entschieden. Man mag die Begründungen nicht verstehen, ich verstehe sie ja auch nicht komplett jedenfalls, aber er ist nun mal der, der die Verantwortung trägt und er hat entschieden. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass die Frage tot ist, aber sie ist entschieden und damit muss man auch leben und das ist auch das gute Recht einer Person, die eben die Verantwortung hat und möglicherweise auch Informationen hat, die nicht öffentlich sind.
Okay, da vielleicht noch eine Frage, gar nicht so sehr auf den Taurus bezogen, die sich aber in dem Zusammenhang jetzt gerade, Zusammenhang Amerikaner, Deutschland auch aufdrängt. Ab Januar haben die USA ja einen neuen Präsidenten, der heißt Donald Trump. Im Wahlkampf hatte der versprochen, den Ukraine-Krieg binnen 24 Stunden zu beenden. Die Aussage hatte dann nicht nochmal wiederholt, aber nach seinem Besuch Jetzt in Paris zur Notre-Dame-Wiedereröffnung hat er eine unverzügliche Waffenruhe gefordert, angekündigt, die Ukraine-Hilfen wahrscheinlich zu kürzen, Putin aufgefordert, den Krieg zu beenden. Das Ziel zwar alles auf eine möglichst schnelle Friedenslösung, aber wenn ich mir jetzt noch mal kurz die märzische Taurus-Forderung in Erinnerung rufe und versuche, das jetzt mit den Ansätzen von Trump irgendwie in Eingang zu bringen, dann sieht es doch für mich eher so aus, als würde es schwierig für die beiden eine gemeinsame Linie zu finden, wenn Merz dann vielleicht mal Kanzler ist. Was meinen Sie?
Also ich meine, wir sollten da erstmal abwarten, bevor wir da zu spekulieren beginnen. Eine möglichst schnelle Friedenslösung, ich glaube, das wollen viele, uns beide eingeschlossen. Ich vermute nur, dass es keine schnelle Friedenslösung geben wird. Und da auch das, was im Augenblick von der Trump-Administration oder künftigen Trump-Administration da an Vorschlägen gebracht wird, da haben wir beim letzten Mal ja drüber gesprochen, das ist vieles noch nicht so ganz ausgegoren. Und es ist auch die Frage, ob es die Akzeptanz findet beider Kriegsparteien. Und insbesondere die Akzeptanz auch des Aggressors.
Dann will ich das Stichwort keine schnelle Friedenslösung mal aufgreifen und damit zu einem weiteren wichtigen Thema in dieser Woche kommen, was wir oben schon ein bisschen angedeutet haben. Diese Woche hat sie in Bezug auf die Ukraine so einige Treffen gegeben, allen voran dieses Dreiertreffen in Paris. Dort hat der französische Präsident Emmanuel Macron den designierten US-Präsidenten Trump empfangen. Später kam noch der ukrainische Präsident Zelensky dazu. Über den Inhalt oder gar mögliche Pläne für die Zukunft ist da nicht viel nach draußen gedrungen. Können Sie dennoch irgendwie versuchen, diese Gespräche einzuschätzen? Also man hat ja sicher versucht, eine gemeinsame Linie zu finden, oder?
Also man kann ein Gespräch schlecht einschätzen, dessen Inhalt man nicht kennt.
Na, aber die Reaktion danach.
Ja, genau. Also ich denke mal, dass man auch über diese Vorschläge, die jetzt da durchgesickert sind, durch Presseveröffentlichungen und auch den Bericht von General Kellogg, den wir beim letzten Mal besprochen haben, in dem er seine Gedanken zur Beendigung des Krieges niedergelegt hat. Die Gedanken haben sich ja ein bisschen weiterentwickelt und ich denke, dass man sicher über solche Dinge spricht und identifiziert, ob sie akzeptabel sind, auch für die Ukraine akzeptabel sind, ob sie überhaupt von den Russen auch angenommen werden. Also da denke ich schon, dass das der Grund für vielfältige Gespräche, die es im Augenblick gibt, sein müsste.
Ein weiterer Besuch, Friedrich Merz war in der Ukraine, gehört sich wohl so, wenn er meint, der nächste Kanzler zu werden. Und dann ist ja Macron heute wahrscheinlich auch in Warschau bei Donald Tusk. Auch da geht es um die Ukraine. Wir sehen also reger Austausch und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da bewegt sich diplomatisch was. Also nicht zuletzt hat Tusk ja diese Woche gesagt, Friedensverhandlungen könnten noch in diesem Winter beginnen. Wie ist Ihr Eindruck?
Ja, natürlich könnten Friedensverhandlungen diesen Winter beginnen. Mir stellt sich nur die Frage, ob auch Putin dazu bereit ist, das, was er selbst dazu sagt oder durch andere sagen lässt, zum Beispiel seinen Sprecher Peskov, das hört sich aber nicht so an. Ja, seit einiger Zeit kommen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen immer mehr in den Fokus, was ja grundsätzlich zu begrüßen ist. Nur nochmal, ich sehe inhaltlich noch keine Basis dafür. Aber das kann sich ja ändern. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, glaube ich, dass wir die Ukraine weiter unterstützen müssen. Und hoffentlich werden diese Gespräche auch dazu genutzt. Und ich denke, es ist so, dass man auch die Unterstützung der Ukraine nicht vergisst. Wir müssen sie aus eigenem Interesse weiter unterstützen. Und wir müssen sicherstellen, dass sie, bevor Gespräche vertieft werden, dass sie auch aus einer Position einer gewissen Stärke auch verhandeln können.
Eine Sache will ich noch kurz anführen bei diesen ganzen Treffen und Beratungen. Wir sehen ja auch, der Olaf ist nicht dabei. Also man könnte vermuten, man hat Scholz als Kanzler jetzt schon ja eigentlich abgeschrieben, wenn es da um die Zukunft der Ukraine geht, auch wenn Scholz das sogenannte Weimarer Dreieck, also Frankreich, Deutschland, Polen, noch so beschwört. Also ich meine, er hätte doch heute auch in Warschau dabei sein können, sollen, müssen, dürfen.
Ja. Ja, es ist ja nicht das erste Mal. Die Polen haben ja auch die baltischen Staaten, die Finnen, die Schweden eingeladen, um über die Ukraine zu sprechen vor einiger Zeit. Und da war Deutschland auch nicht mit dabei. Das ist bedauerlich. Also man sieht schon, dass es um die deutsch-französischen Beziehungen und um die deutsch-polnischen Beziehungen nicht so gut bestellt ist, wie man sich das eigentlich wünschen würde.
Okay, dann kommen wir zum letzten Abschnitt in dieser Folge. Einige Fragen von Hörerinnen bzw. Hörern. Das war ja in den vergangenen Ausgaben ein bisschen weniger Zeit. Das holen wir heute zumindest im Ansatz nach. Ich würde einsteigen wollen mit einer Frage von Marco. Seinen Nachnamen will er nicht im Podcast hören. Das respektieren wir natürlich, aber er ist uns bekannt. Da geht es um die Türkei, die ja auch NATO-Partner ist und zu Beginn des Krieges durchaus einen Gesprächskanal nach Russland herstellen konnte. Wenn wir beispielsweise an die Vermittlungen in Istanbul und Antalya denken, Ankara hatte dort einen Gefangenenaustausch ausgehandelt, im Sommer 2022 dafür gesorgt, dass es sichere Exportrouten für ukrainisches Getreide durch das Schwarze Meer gab. Aber im Jahr darauf scheiterten die Verhandlungen dann zu einer Verlängerung des Abkommens. Russland trat dann im Juli 2023 aus dem Abkommen aus. So, ich zitiere mal die Mail von Marco. Wie schätzt Herr Bühler die Türkei als NATO-Partner ein? Sie pflegt offenbar enge Beziehungen zu Russland, kauft russisches Militärequipment und ist auch im Nahen Osten diametral anders unterwegs als der Westen. Ist das wirklich ein verlässlicher Partner des Westens? Zitat Ende. Irgendjemand, glaube ich, hat mal geschrieben, die Türkei wäre pro-ukrainisch eingestellt, aber auch nicht anti-russisch. Trifft es das irgendwie?
Also die Türkei ist ein wichtiger NATO-Partner. Das türkische Militär, wenn ich jetzt da mal unterscheiden darf, ist in der Zusammenarbeit, die ich erlebt habe, ein verlässlicher Partner. Politisch ist die Türkei manchmal etwas schwierig, aber das hat es in der Geschichte der NATO immer mal wieder gegeben, dass es schwierige Partner gegeben hat. Das darf uns aber nicht abhalten davon, den Zusammenhalt in der NATO so hoch zu priorisieren, dass man auch über gelegentliche Meinungsverschiedenheiten hinwegsehen will. Ja, die Türken haben ein russisches Luftverteidigungssystem gekauft, das modernste, die S-400. Dafür haben sie aber dann im Gegenzug die eigentlich gewünschten US-F-35-Kampfflugzeuge von den Amerikanern nicht bekommen, weil die Amerikaner es eben nicht haben wollten, dass die F-35 und S-400 die Daten austauschen und möglicherweise auch dann Daten irgendwo den Russen zugänglich gemacht werden können. Also das hat man sicher bereut, dass man das damals so gemacht hat. Im Augenblick sieht es ja so aus, nach dem schnellen Vormarsch der Milizen in Syrien, dass die Türkei nicht unbedingt als Freund gesehen wird in Russland. Genau das Gegenteil ist der Fall, denn die Türkei unterstützt ja, wir wissen, die Milizen, die Assad binnen 2 Tagen vertrieben haben, die bewirkt haben, dass nun die russische Flotte den Hafen Tartus verlassen musste. Der ist vollkommen leer, da gibt es auch Luftaufnahmen dazu, die Schiffe ankern weit draußen auf dem Meer und offensichtlich versucht Russland dort mit den Milizen ins Gespräch zu kommen oder mit den neuen Machthabern in Damaskus. Aber da gibt es noch keine Entscheidung dazu. Also unterm Strich sicher ein anspruchsvoller, schwieriger Partner in mancher Beziehung, aber ein wichtiger, zu dem wir die Verbindung unbedingt nicht abreißen lassen dürfen. Dazu ist schon die Geografie der Türkei zu wichtig als in einem Verteidigungsbündnis der NATO.
Hans-Günther Reichstein hat in der Berliner Zeitung was gelesen, kommt dazu einer Frage. Ich lese das mal vor. Er zitiert dann eine Einschätzung von Donald Trump, kommt dann zur Interpretation durch den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Jetzt Zitat aus der Mail. Die Ukraine müsse entweder der NATO beitreten oder zum Schutz der ukrainischen Staatlichkeit nukleare Fähigkeiten entwickeln. Entweder wird die Ukraine über Atomwaffen verfügen, die als Schutz dienen, oder sie muss Teil einer Art Allianz sein. So wird Zelensky zitiert. Wie bewerten Sie, Herr Bühler, diese Feststellungen auch im Hinblick darauf, dass eine Stärkung der Waffen der Ukraine ja wohl Voraussetzung zum Beginn der Friedensverhandlungen sein soll?
Ja, das hat er in einem Interview, ich glaube mit einer italienischen Zeitung, so gesagt. Aber das ist in der Zwischenzeit relativiert worden und auch wieder eingefangen worden von seinen Leuten. Der NATO-Beitritt, wenn wir uns mal darauf konzentrieren, beziehungsweise die Einladung dazu, ist allerdings aus Sicht der Ukraine und von Präsident Zelensky die beste Möglichkeit, Sicherheitsgarantien nach einem Waffenstillstand und nach Friedensverhandlungen zu bekommen. Und das sehe ich ganz genauso. Das wäre tatsächlich die beste Möglichkeit. Aber das ist eine Maximalforderung, für die ich heute keine Grundlage sehe. Also da gibt es zu viele NATO-Staaten, die dort Bedenken haben, auch langfristig. Denn der Konflikt selbst, wenn es einen Waffenstillstand gibt und wenn es sowas wie Friedensverhandlungen gibt mit einem Ergebnis, der Konflikt wird ja bestehen bleiben und zwar über längere Zeit. Also ein Friedensverhandlung heißt noch nicht, dass es auch tatsächlich eine Aussöhnung gibt zwischen den beiden Kriegsparteien. Das wird insbesondere der Ukraine schwerfallen.
Aus einem Thema aus der Folge, als wir über den Keller-Plan diskutiert haben, bei dem es halt um die Vorschläge des Ex-US-Generals Keller geht, der Sonderbeauftragte für die Ukraine und Russland in der nächsten US-Regierung unter Trump werden soll. In seinem Plan geht es um eine weitere mögliche Aufrüstung der Ukraine, um Waffenstillstand, Sicherheitsgarantien, Friedenstruppen. Insofern knüpft die Frage vielleicht auch ein bisschen an die vorherige an. Robin Leoson hat folgende Anmerkung, da zitiere ich mal aus seiner Mail. Dieser Trump-Plan kann nicht gelingen, weil der komplette Ansatz falsch ist. Die Russen bzw. Putin hat den Konflikt nicht deswegen mit Waffen befeuert, weil Russland die Ukraine einnehmen möchte. Es ist zumindest bekannt, dass der eigentliche Grund für den Konflikt eine zu große Annäherung der USA, NATO, EU an Russland ist, selbst wenn sich dies aus Sicht des Westens anders darstellt. Die These lautet, stark zusammengefasst, dass die USA den Krieg angezettelt hat, weswegen nur die USA den Krieg beenden kann. Zitat Ende. Wenn Herr Leoson von Annäherung der USA, NATO, EU an Russland spricht, dann ist selbstverständlich also die geografische Annäherung gemeint, die Ausdehnung in Richtung Osten. Und die These, die er dann verkündet, das ist, soweit ich das verstanden habe, auch seine These. Ne? Nun die Frage, Herr Bühler, kann man so sehen wie Herr Leoson oder eher doch nicht?
Naja, kann man nicht so sehen. Das wissen Sie, Herr Deisinger, auch wenn Sie mich jetzt da fragen. Also die USA haben den Krieg nicht angezettelt. Der Krieg ist angezettelt worden von Putin. Ich habe auch schon mehrfach gesagt, dass die NATO keine Bedrohung als Militärbündnis für Russland darstellt. Ich habe das auch begründet mit meiner eigenen Erfahrung, dass es keine Pläne gibt, dass es keine Übungen gibt, die in irgendeiner Art und Weise eine Aggression gegen Russland zum Inhalt hatten. Und das wissen die Russen auch. Und das weiß das russische Militär insbesondere auch, weil sie ja immer eingeladen worden sind zu den Übungen. Und sie kennen ganz genau die Szenarien, unter denen Übungen stattfinden. Also eine Bedrohung im militärischen Sinne ist es nicht. Und deshalb ist auch der Krieg nicht von den USA angezettelt worden. Was Putin an seiner Grenze nicht haben möchte, ist eine Demokratie. Der Gedanke der Demokratie, wenn der überspringt auf Russland, ist sein eigenes System gefährdet. Da ist seine eigene Person auch gefährdet. Und das will er nicht haben. Das ist der eigentliche Hintergrund. Und vor diesem Hintergrund muss man dann auch seine eigenen Aufsätze und Reden auch sehen und auswerten. Und da ist immer ein imperialistischer Gedanke dahinter gewesen. Alleine die Aussage, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion eines der schlimmsten Dinge gewesen ist, was er miterlebt hat, und der Gedanke, dass man jetzt Russland unter Russlands Führung eine Macht aufbauen kann, die auch den euroasiatischen Raum beherrschen soll. Alleine das deutet schon darauf hin, wo auch politisch und rhetorisch die Bedrohung herkommt.
Nichtsdestotrotz, Herr Bühler, ist ja die Vorgeschichte dieses Krieges durchaus keine einfache, eine sehr komplizierte, eine sehr komplexe Materie. Und da hatten wir auch vor vielen, vielen Folgen schon mal gesagt, dass das eine Sache ist, der wir uns auch nochmal widmen wollen, allerdings nach Beendigung des Krieges, um da die Schuldfrage, was den Kriegsausbruch betrifft, jetzt nicht unnötig zu relativieren.
Zum Abschluss. Naja, also die Schuldfrage ist für mich schon eindeutig.
Naja, das habe ich ja damit quasi gesagt, ja.
Ja, also da will ich auch nichts relativieren dran an dieser Aussage. Schuld an diesem Krieg ist nur einer, und das ist Putin. Und von der Ukraine ging nur dahingehend eine Bedrohung für das russische System aus, dass es eben den Gedanken der Demokratie weiter in den Osten reinträgt. Das ist aber das gute Recht einer Ukraine, die in freien Wahlen eben sich für dieses System entschieden hat, die sich im Übrigen auch für die Unabhängigkeit schon vor Jahrzehnten entschieden hat von Russland mit großer Mehrheit, auch in den Provinzen Donetsk, Luhansk und auf der Krim.
Okay, dann zum Abschluss vielleicht noch ganz weit hinauf in den Norden. Thomas F. Mori hatte gelesen, dass eine einsame Insel, das, so heißt es im Bericht, Einfallstor für eine russische Aggression gegen die NATO darstellen könnte. Zumindest, so heißt es in dem Bericht, wird das in NATO-Beratungen diskutiert. Es geht um Spitzbergen. Die Insel gehört zum NATO-Mitglied Norwegen. Herr Bühler, Sie als frühere NATO-General kennen vielleicht die strategische Bedeutung der Insel. Können Sie uns da mal kurz teilhaben lassen, bevor ich zur eigentlichen Frage komme? Wie wichtig ist denn Spitzbergen für die NATO?
Also Spitzbergen ist norwegisches Territorialgebiet. Allerdings haben die Norweger vor mehr als 100 Jahren schon sich bereit erklärt, dass auch andere Nationen Spitzbergen zur Forschung und zur Ausbeutung von Bodenschätzen nutzen können. Und das ist Gegenstand eines Vertrages, des Spitzbergen-Vertrages von 1920. Seither ist Spitzbergen auch demilitarisiert. Trotzdem hat es eine große geopolitische Rolle im hohen Norden, die sich mit dem Klimawandel noch verstärken wird, und geostrategisch auch eine Bedeutung, weil Russland sein Nuklearpotenzial im Wesentlichen in dem Raum Murmansk stationiert hat und die Nuklear-U-Boote über diese Meerenge zwischen Norwegen und Spitzbergen und dann runter Richtung Island in den Atlantik nur fahren können. Die Norweger halten sich sehr penibel eigentlich, auch nach meiner Erfahrung selbst in Norwegen, sehr penibel an diese Bestimmungen des Vertrages, auch der Demilitarisierung. Das kann man von Russland nicht sagen. Ich erinnere eine Übung, eine Großübung der Russen, Sabbat 2017 war das. Da hat man die Besetzung von Spitzbergen auch geübt, ganz offen. Soweit zur Bedrohung und soweit zu Übungsszenarien, die ich gerade im anderen Zusammenhang erwähnt habe. Dann war Kadyrov mit seinen Milizen, mit seinen Truppenteilen dort oben zur Winterausbildung in Spitzbergen, man muss sich das mal vorstellen, auf norwegischem Territorialgebiet. Aber nochmal, die Norweger gehen sehr vorsichtig mit dieser Spitzbergen-Frage um. Aber natürlich kann das irgendwann mal zu einem Zankapfel werden. Aber da muss man politisch eben so klug wie die Norweger agieren, dass das nicht zu einer militärischen Bedrohung dann auch werden wird.
Besetzung von Spitzbergen, da will ich zwei Sätze aus der Mail von Herrn Mori zitieren. Zitat, also kurzfristig könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass Putin die Reaktion der NATO auf eine Besetzung Spitzbergens testen würde. Jedoch konnte ich mir auch bis zum 24. Februar 2022 nicht vorstellen, dass Putin großflächig die Ukraine angreifen und massiv in diese einmarschieren würde. Zitat Ende. Aus der Mail, wir müssten vielleicht sehen, also ein Teil der Bevölkerung auf Spitzbergen ist ja auch russisch. Parallel zur Krim oder zum Donbass drängt sich da ja eigentlich ein bisschen auf. Könnte Russland also auch unter dem Vorwand, seine Bevölkerung da schützen zu wollen, auf Spitzbergen einmarschieren wollen und wie würde dann die NATO reagieren oder reagieren müssen? Also so in diese Richtung gehen die Fragen von Herrn Mori.
Also Spitzbergen ist ja sehr dünn besiedelt. Ja, es gibt ein russisches Bergbaugebiet dort, in dem nach wie vor Kohle abgebaut wird. Die Russen sind die einzige Signaturmacht dieses Spitzbergen-Vertrages, das heute noch Bodenschätze abbaut, neben den Norwegern. Aber das sind russischsprachige oder auch russische Staatsbürger, die dort legal leben. Ich habe keine Anzeichen dafür, dass sich da irgendwas ändern wird. Und deshalb glaube ich an dieses Szenario nicht. Und nochmal, die Norweger sind da selbst sehr, sehr vorsichtig mit dieser Frage. Auf der anderen Seite muss man natürlich Bedrohungen auch immer ernst nehmen. Aber im Augenblick sehe ich da keine aktuelle Bedrohung.
Okay, ja, und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie wie immer an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns in 2024 in der nächsten Woche doch mal wieder, und zwar am Dienstag. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.